Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Hey Jordi.
Servus, hi.
Heute haben wir das Thema Stillstand durch Technik, wenn dich das Neueste doch nicht weiterbringt.
Spannendes Thema.
Kennst du das? Sagt dir das was? Also für mich ist das, ich habe es am eigenen Leib erfahren, eigentlich ganz ein schlimmes Thema, weil wenn man immer meint, dass die Technik, man wird ja so verarscht teilweise von Versionsmodellen, egal ob Kameras oder im Videobereich oder es wird da immer vorgegaukelt, dass die neuesten Features so wichtig sind und so. Pustekuchen, Dreck, nichts passiert mehr. Und ich habe das selber bei mir erlebt, wie man dann ja sich beobachten kann, dass man eigentlich viel weniger arbeitet damit und trotzdem immer irgendwie verstrickt ist in, es muss technisch ganz neu sein und so weiter. Kennst du das?
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, also es kommt mir relativ selten entgegen.
Mhm. Ist aber gut.
Das aber ich hab's schon in der einen oder anderen Form schon erlebt, ja. Betrifft aber jetzt bei mir persönlich eher Apps und Programme statt physische Technik.
Okay.
Mhm. Wie ist es bei dir, also gerade im Umgang mit Kameras, Fotografie, Technik und so?
Ich hatte letztens auch mit einem sehr geschätzten Kollegen von mir eine längere Diskussion drüber. Da habe ich das Thema dann auch gleich in die Themenliste des Podcasts reingeschrieben. Gutes Beispiel, meine erste ernstzunehmende Vollformatkamera, das war die EOS 5D Mark II, nach wie vor legendär. Auch im Videobereich, damals ein legendärer Einstieg gewesen. Mit dieser Kamera habe ich die meisten und die kreativsten Fotos ever gemacht. In der Zwischenzeit muss ich sagen, ich bin ein absoluter Tech-Freak und ich hatte und habe viele, viele Kameras. Also nicht nur eine, sondern leider viel zu viele. Und
genauso viele, wie du Schuhe hast?
Nicht ganz. Das wäre ein bisschen verrückt. es ging dann natürlich los mit der Umstellung von Spiegelreflex auf Systemkameras und ja, da war das ja das absolute Must-Have und heute ist es ja schon, dieser Hype im Netz ist ja einfach furchtbar. Also wer das kennt, ich glaube, der weiß, von was ich spreche, der kann da mitfühlen. Also man lässt sich ja von den Herstellern und auch von den Usern, also vielmehr noch von den Usern als wie von den Herstellern, völlig in die verkehrte Richtung jagen. Und meint, man muss jedes Drecksfeature mitmachen und ohne IAF, also Auto-Augen-Fokus, geht ja gar nichts mehr und. Also, wo ich zuletzt mit meinem Kollegen auch zu Recht diese Diskussion hatte, weil die klassische Frage wieder kam, ja, was fotografierst du denn noch? Was macht dann den Fotografen noch aus, wenn ich eigentlich nur noch das Framing machen muss und alles andere passiert alleine. Ja, es ist ein Argument, das kann auch mal Fluch, mal Segen sein. Also es gibt sicher manche Situationen, wo es einfach schnell gehen muss, wo es safe sein muss. Und da verlässt man sich halt dann doch gern auf Technik, als wie aufs Handwerk, dass man sagt, man ist da out of focus und man hat jetzt da nicht viel Zeit und so. Klar gibt's da Argumente. Aber trotzdem ist es so, ich habe mich letztens, also ich hau jetzt mal raus, weil ich habe mich letztens ertappt. Ich habe so die Canon R-Serie, das ist so die erste spiegellose Serie. Da habe ich zwei Kameras davon und ich habe die R5, das ist das Flaggschiff eigentlich von Canon immer noch. Und habe mich ertappt, dass ich mit der noch gar nicht so viel fotografiere, weil mir viele Funktionen noch nicht so ins Blut übergegangen sind. Und das sagt nicht auch viel aus. Also momentan fotografiere ich nur mit der R, die die ja schon etwas älter ist, aber die habe ich im Blut und ich mag auch die Funktionen. Und das war für mich auch so bezeichnend für, boah, also warum habe ich mir die dann gekauft? Klar, ich werde die sicher nutzen, aber trotzdem, Back to the Roots ist oft mir echt nicht schlecht, weil als ich vorher gesagt habe, die einer meiner ersten Kameras, also die hat immer nur extrem viel Charakter. Und ja.
Ich würde mal vielleicht ein bisschen eine kritische Frage einwerfen.
Ja, gern.
Und zwar, liegt es tatsächlich daran, dass frühere Technik unter Umständen einfacher und intuitiver gestaltet war von der Architektur her? Oder liegt es vermehrt daran, dass du es einfach im Blut hast und dass du vielleicht weniger Zeit investieren möchtest oder kannst, was auch immer, um dich mit den neuen Features vertraut zu machen?
Mhm. Berechtigte Frage. Es hat sicher auch was mit dem Alter auch, also das Alter kann man auch nochmal dazu hinterfragen. Das geht mir auch so bei Synthesizern oder im Musikbereich, wo mir das früher gar nicht abgeschreckt hat. Tausende Funktionen. Und heute, ja, ist das durchaus was, wo ich sage, ah, nur nicht zu viel, weil natürlich hat man immer Angst davor, dass man vom Ergebnis abgehalten wird. Ja, ich glaube schon, also so 5D oder die 5D-Serie oder so, man muss halt schon sagen, das ist sowas von etabliert über Jahrzehnte, wo die Knöpfe sind, das ist ja wie ein User Interface, also das ist ja extrem feinst ausgeklügelt. Wo ist dein Daumenrad? Also das ist ein Kunstwerk. Das ist nicht einfach nur, wie es dann in den Nachfolgemodellen war. Da wurde immer kritisiert, ja, der Joystick ist weg und da ist es so eine komische Bar, so eine elektronische Touchbar. Die wurde dann, wie du in der letzten Folge beschrieben hast, bei den Apple MacBooks, wo es dann die USB-Ports gab, dann wieder nicht. Dann gab es diese dämliche Touchleiste, dann gab es die wieder nicht, weil es einfach Schrott ist. Und genauso so war es bei den Kameras. Da gab es auch so eine Touchbar und die war der Obermist. Also einfach nur Mist. Und die gab es dann in der nächsten Version wieder nimmer. Und dann wurde aber auch kritisiert, jetzt gibt es den Joystick wieder, der ist aber zu weit oben und das Zeigefingerrad ist zu weit unten. Also natürlich ist es so, dass diese fundierte Technik oder die ältere, die ist einfach etablierter, die ist über viele, viele Jahre haben die einfach nur performt, diese Cams. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das auch schon erlebt. Ich bin mal von Canon auf Sony umgestiegen, als so diese spiegellosen Kameras kamen. Und habe da gnadenlos zweimal in Shootings erlebt, dass mich die Kamera, und es geht gar nicht, gnadenlos im Stich lassen hat. Also eine professionelle Kamera, die einfach versagt. Also ich habe mit der Ersatzkamera weitermachen müssen. Gut, dass man sowas hat. Aber das geht natürlich gar nicht. Und auf der Frage hin, bewährte Technik, ja, versus neueste Features und Instabilität oder auch umständliches Bedienkonzept, zu viele Features, Features. Also ich glaube schon, Auto-Augenfokus, Tier-Augenfokus, Auto-Fokus, also Fahrzeugautos meine ich, Auto-Autofokus. was kommt jetzt da noch? Röntgenfokus oder keine Ahnung. Es gibt übrigens auch in einer neuen Canon-Variante eine Augensteuerung. Also da wird der Fokus gesteuert, wie du deine Augen bewegst.
Krass. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also das Thema haben wir so ein bisschen angeschnitten bei dem Thema Task-Management-Tools, gell, in der letzten Folge. Also da ging es ja auch um ClickUp zum Beispiel. Ja. Das dich erschlägt mit Funktionen. Und ich glaube, also jetzt, wo ich ein bisschen drüber nachdenke, glaube ich, dass die ältere Technik die man sich ja nicht nur angewohnt hat und mit denen man so den perfekten Workflow gefunden hat, sondern ich glaube, die Technik von damals war halt auch wirklich besser in vielen Hinsichten, weil man sich mehr Zeit genommen hat, die zu entwerfen.
Richtig, richtig, so, absolut.
Heute muss ja innerhalb eines Jahres müssen ja zwei Generationen gefühlt hergestellt und präsentiert werden und der eine Konzern hechelt dem anderen hinterher, weil man Angst hat, man verpasst so den nächsten Techniktrend. Mhm. Und ist ja klar, dass man dann die Zeit nicht mehr hat, sich wirklich Gedanken zu machen, was brauchen denn Fotografen oder auf was legen die denn Wert? Brauchen die das Feature überhaupt oder ist es nicht vielleicht wichtiger, das Steuerrad oder den Knopf anders zu positionieren? Also das sind so grundlegende Themen, wo man vielleicht auch sagen muss, ja klar, war die Technik früher vielleicht simpler oder eingeschränkter, man konnte vielleicht nicht so viel machen, aber das, was man machen konnte, das konnte man in Perfektion tun.
Ja, ist eine schöne Richtung in Hinsicht, fast schon ein bisschen identisch wie die Politik. Früher war doch immer die Absicht von Politik zu gestalten. Heute ist es ja gar nicht mehr möglich, sondern es geht ja nur noch darum, Krisen zu lösen, irgendwie zu meistern, irgendwie zu lösen. Ähnlich ist es ja mit Kameras. Ich bin mir nicht sicher, ob heute die Hersteller noch auf wirkliche Bedürfnisse eingehen. Weil wo kommen denn so Features her, dass man über die Augen einen Fokus steuert? Ja, das ist doch kein Bedürfnis. Ja. Es gibt doch keinen Menschen, der sagt, ich will mit, also was gäbe es denn da für einen wirklichen Grund? Mhm. Und somit, glaube ich, sind die alle ziemlich Feature-getrieben, sodass halt einfach ja ein verrücktes Feature das nächste antreibt und somit gehypt wird. Also
ich glaube, bestes Beispiel dafür ist Adobe, die seit Jahren, glaube ich, so mit den neuesten KI-Features werben und das auf die große Bühne bringen und dann arbeitest mal irgendwie mit InDesign und musst dann Katalog aufbauen und merkst, boah, also Layout mit InDesign macht ja gar keinen Spaß.
Genau.
Also,
genau.
Was, also das ist, ja. Mhm.
Ich hatte damals, ist auch noch vielleicht ein interessanter Punkt, als ich erzählt habe, dass ich von Canon damals auf Sony kurze Zeit gewechselt hatte, habe ich Sony, aber das ist ja auch nur persönliche Meinung, gell? Das ist kein allgemeiner Hinweis oder so, oder das habe nur ich so empfunden. Ich habe diese Sony-Produkte relativ schnell gehasst. Natürlich waren die qualitativ mega und auch technisch, also die waren da schon wirklich gut. Aber was total verloren gegangen ist, ist dieses haptische Erlebnis. Ja, vor allem in der Fotografie, da gibt's ja noch ganz andere. Also wenn man, ich spreche ja noch gar nicht von Richtung Leica oder so, gell? Sondern ich bleibe jetzt mal in dem Bereich Sony, Panasonic, Canon, wie auch immer. Tatsächlich war es so, dass die ersten Sonys relativ kühl und von der Haptik her eher schwach waren. Also das war alles nicht recht ergonomisch, das war man eher so, also so Kasten, die man, ja, es war kein schönes Erlebnis, mit denen zu fotografieren. Und man muss schon sagen, wenn man die alten Kameras, also wenn der Spiegel klappt, also ich weiß nicht, wer das Gefühl kennt, der weiß sofort, von was ich spreche. Das ist ja eine Genugtuung, das ist ja ein Erlebnis, einen Spiegel von einer Kamera zu spüren und zu hören beim Fotografieren. Mhm. Und ich finde, durch diese elektronischen, es sind zwar immer noch teilweise ja mechanische Verschlüsse, aber der Sound, der ist ja da völlig anders und auch das Gefühl. Klar, dafür ist dieses Elektronische irgendwie ganz cool und so. Ja, ist okay, man muss ja auch mit der Zeit gehen. Aber trotzdem, ich kann das auch gut vergleichen, wer im Musikbereich je erlebt hat, wie sich Technics-Plattenspieler anfühlen, so im DJ-Bereich. Oder wenn man DJing früher betrieben hat, früher, das macht man auch heute noch so, also genau so. genau so, mit den gleichen. Teilweise natürlich bessere, aber wer das kennt, diese direkt angetriebenen Plattenspieler zu bedienen, es ist unbeschreiblich. Also dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Und es hat nichts, geschweige denn mit CDs oder Streamings wie jetzt, also das ist einfach weg. Also das gibt es nicht mehr.
Ja, ja, und das hat dann auch einen Grund, warum sich das dann immer noch etabliert.
Ja, das stimmt. Ja, mein Kollege eben, der hat mir dann letztens erzählt, ihn hat es auch sehr genervt, einfach auch dieses, der ist in diesen elektronischen Fortschritt gar nicht eingestiegen, sondern eher noch weiter zurück und ist dann wieder in die Analogfotografie, also wirklich mit Film entwickeln und so. Ja, okay, könnte man jetzt auch schon fast sagen, das ist ja fast schon ein Klischee, dass man entweder da mitgeht oder ja, in der Dunkelkammer mit dem Film rummacht. Soweit würde ich es jetzt. Also mir würde das jetzt keinen Spaß machen, weil so viel Ruhe habe ich nicht, dass ich jetzt in die Richtung gehen würde. Also es macht schon Spaß mit Elektronik, aber und ich glaube, das ist ja so das Wichtigste oder die wichtigste Aussage, auf die ich raus wollte. Meine Ausbeute wurde definitiv schlechter, als ich meine Technik immer abgedatet habe. Mhm. Definitiv. Kann man jetzt sagen, das gibt natürlich noch mehr Faktoren, warum das so sein kann. Aber es ist schon dem geschuldet, weil ich kann mich erinnern, die Spiegelkanons, also die Spiegelreflexkanons, die kannst du Monate, hatte ich die auf der Rücksitzbank im Auto liegen. Monate. So, die legst du rein mit einem 100% Akku und nach 6 Wochen ist der Akku bei 84%. Und das ist der Hammer. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das machst du jetzt mit so einer scheiß Systemkamera. Der ist einfach nur leer. Mhm. Also, und das waren schon, ja, als du vorher sagtest, gell, die Qualität und dieses renommierte, geprüfte, das ist ja jetzt gar nicht mehr, weil die Kameras, die wechseln sich, ist ja wie bei Handys. Also, man muss sich vorstellen, Kameras entwickeln sich eigentlich, ich würde es sogar gleichsetzen, wie Handys. Das heißt, heute gibt es den Typ der Kamera und nächstes Jahr kommt mit Sicherheit schon wieder ein neues Modell raus. Hm. Und was ist denn das? Also,
ja.
Also somit, man hat immer altes Gerät und in der heutigen Zeit ist es leider so, es ist ja ähnlich wie bei den Handys, das da hat man ja schon im Kopf irgendein so ein schlechtes Gefühl, ich habe schon wieder was Altes. Und man vergisst völlig, was man eigentlich hat und dass das Ding sowieso gut ist. Und dass man sich denkt, fotografier halt einfach und denk nicht immer an die Technik. Also ich habe mich das selber ertappt. Ich habe eine Phase gehabt, sagen wir mal so. Jetzt ist die Phase ganz vorbei. Also gefühlt würde ich jetzt sagen, ich kaufe mir die nächsten 10 Jahre keine Kameras mehr, gar nicht, weder im Videobereich noch im Fotobereich. Weil ich habe die beste Technik und selbst die würde ich gar nicht brauchen, weil der Charakter und das Markante, da brauche ich die gar nicht dazu.
Ich wollte es gerade sagen, also so verschiedene Autofokustechniken oder Prozesse und so weiter, oder KI-gesteuerte Sachen und so, die jetzt auch wahrscheinlich vermehrt kommen,
ja.
Die machen ja dein Projekt dann letzten Endes auch nicht kreativ.
Eben. Weißt du, was ich meine? Und weißt du, was immer das beste Feature ist, wo sie alle im Netz immer aufhängen? Was? Nur 20 Bilder pro Sekunde? Ist ja Witz und sowas. Weil ich brauche ja 50 Bilder in der Sekunde, weil, weiß ich nicht, weil ich bin Antilopenfotograf und keine Ahnung. Dieses Bilder pro Sekunde Thema, ich kann es nicht mehr hören, echt.
Ja.
Und wenn die Kamera nicht macht, weißt, dann ist nichts. Also.
Ich glaube, solche Themen sind dann wirklich nur für Paparazzis wichtig, die.
Ja, richtig, genau.
Die Stars in jeglicher Lebenslage möglichst in möglichst 1000 Frames pro Sekunde fotografieren müssen.
Das stimmt.
Ja, ein anderes Thema, was mich jetzt auch betrifft, zum Beispiel, ist ja auch das Thema Software. Also, oder es geht schon auf Webseiten zurück. Ich denke jetzt da nur spontan an die YouTube-Umgebung. Da hat sich ja einiges getan, so in den letzten Jahren, und da wurde immer wieder mal das Interface umgestellt und Funktionen wurden hinzugefügt, dann wieder weggenommen, dann in andere Bereiche verlagert. Und es ist halt auch so ein komischer Trend, dass man so das Gefühl hat, die Betreiber von Portalen oder die Macher von Apps oder Programmen müssen immer irgendwo zwingend irgendwo was verändern.
Und genau.
Das erzeugt dann immer so eine erste Richtungslosigkeit, wenn man das Programm wieder aufruft, wo man sich dann fragt, so, hey, diese Funktion, die ich da hatte, wo ist denn die jetzt? Also, wo ist die hin verschoben? Bestes Beispiel, Photoshop Update, weiß nicht welches das war, wo sie dieses proportionale Skalieren umgestellt haben, weil davor musstest du ja die Shift-Taste gedrückt halten, um den Bildrahmen oder den Textrahmen proportional zu skalieren.
Genau.
Und dann haben sie einfach gesagt, nee, Shift-Taste brauchst du jetzt nicht mehr. So, hä?
Ich muss jetzt noch was ganz Wichtiges ergänzen, weil dieser geniale Schachzug, das zu tun, man muss wissen, dass die frühere Software wie CorelDRAW, die damals durchaus noch mit Adobe konkurriert hat, die haben das damals, also vor über 20 Jahren schon gehabt. Und die hat man dafür ausgelacht. Ausgelacht. Es war sowas von verpönt. Toll, und vor ein paar Jahren genau kommt Adobe mit dem daher. Ja, Gratulation, weißt
du. Toll. Ja, voll innovativ und so.
Genau.
Und das sind halt so Sachen, also wenn Bedienungsoberflächen verändert werden und so vermeintlich in einem neuen Gewand daherkommen,
genau,
wo du dann aber merkst, ja, neues Gewand, schön und cool, aber es passt halt einfach nicht.
Ja.
Und es bringt den ganzen Workflow wieder durcheinander.
Ja.
Und deswegen heißt die, oder deswegen geht die Folge ja auch darauf ein, dass eine neue Technik auch mal zurückwerfen kann.
Absolut.
Oder auch aufhalten kann, weil ja, ob es jetzt physische Technik ist oder ob es Apps sind, die dich dann komplett aufhalten, wo du einfach gar nicht mehr zurechtkommst, so,
genau,
weil du einfach Bedienungsoberflächen oder Funktionen wieder neu suchen musst oder dir Arbeitsflächen neu zusammenstellen musst.
Genau.
Also das ist halt.
Aber es ist schon interessant, gell, was passiert zu dieser immerwährende Blick in die Retrospektive, immer, egal wo, ob das in der Mode ist, ob das in, auch in der Musik, schau mal, wie halt Sound Engineering oder jetzt die ganze 80er-Welle oder die ganzen Synthesizer-Sounds, die gab es alle schon. Das ist nichts Neues. Natürlich sind neue Sounds auch dabei, das ist jetzt, wär jetzt falsch, aber überwiegend redet man von analogen Synthesizer-Sounds, die es alle früher schon gab. Und die werden teilweise heute mit den gleichen Tonerzeugern oder eben überarbeitete elektronische Versionen erzeugt, die aber zum größten Teil immer noch wirklich sehr analog betrieben werden. Mhm. Und ob es jetzt Kameras, ob es Mode ist, ob es Musik ist, scheinbar ist dieses Streben nach dem schon Dagewesenen, weil es dann irgendwie doch besser war, das Gleiche, wie sie jetzt auch Retro-Kameras bauen oder immer wieder mehr bauen. Es ist doch schon spannend, oder, was da passiert?
Ja, das stimmt.
Was sagt denn das? Also was heißt denn das? Immer dieses Zurücksehnen nach, das war so toll, jetzt muss ich das wieder so bauen und wieder in der Neuzeit so abbilden. Was sagt das aus?
Ja, man sehnt sich wirklich zunehmend nach Bereichen oder nach Zeiten oder Generationen, wo es halt einfach nur funktioniert hat, gell? Mhm. Das, mal positiv Beispiele für mich wären zum Beispiel Programme wie Figma. Also Figma macht es zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr gut, mhm. dass sie, also die hauen Updates raus ohne Ende, wirklich mhm. jeden Monat teilweise 10 bis 20 Updates.
Okay.
Aber die machen das halt wirklich sehr, sehr geschickt, weil sie das Bewährte in dem Sinne nicht antasten oder einfach unnötige Features bringen, sondern sie konzentrieren sich bewusst auf Bereiche, wo sie wissen, okay, das hat sich jetzt etabliert, mhm. Aber wie können wir das wirklich noch besser machen, indem wir auf die Community hören? Also ja. da muss man auch sagen, da haben App oder Softwarehersteller den Herstellern von physischen Produkten einiges voraus vielleicht, weil da die Kommunikation zwischen den Usern viel enger ist vielleicht, mhm. Sodass man darauf eingehen kann. Ich denke nur an das Auto-Layout-Feature von Figma, das sich jetzt in den letzten Monaten gravierend verbessert hat, wo ich war damals auf der Config, war ich so virtuell zugeschalten und okay. als die das bekannt gegeben haben, dass man jetzt viel mehr mit dem Auto-Layout-Bereich machen kann oder so Kleinigkeiten wie diese Konturen, die man um Text oder um Bereiche machen konnte, die waren davor halt nur an allen vier Seiten einzustellen und dann ab dem Zeitpunkt konnte man es individuell definieren, ob man nur mhm. rechts, nur links und so weiter. Mhm. Eigentlich jetzt kein ultra spektakuläres Feature, aber im Workflow war das halt einfach oftmals so, dass du das gebraucht hast und dann hast du dir mit Workarounds beholfen, indem du Linien gezeichnet hast und so. Und dann haben sie das erkannt und haben gesagt, ja, das müssen wir auch reinbringen. Und das sind halt so Sachen, da ist man dann einfach dankbar, weil man merkt, da wurden Verbesserungen vorgenommen, die bringen einem auch tatsächlich ja, was.
Stimmt.
Und klar wurde das etablierte Feature dann nochmal angepackt, aber trotzdem wurde es in einer Form angepackt, das den eigenen Workflow nicht mehr behindert, mhm. sondern wirklich verbessert. Und das ist für mich so ein Positivbeispiel, dass es auch so gehen kann. Und
ja, stimmt.
Das würde ich mir da auch wirklich wünschen, ob das jetzt bei Smartphones ist, ob das bei MacBooks ist, ob das bei Aufnahmegeräte ist oder bei verschiedenen Programmen, mhm. Dass man halt da auch einfach an den richtigen Stellen optimiert und weiterentwickelt und nicht nur ein neues Gewand drüber zieht, ohne Rücksicht auf Verluste auch.
Genau. Gut, Figma ist eh faszinierend. Also ich finde es total faszinierend, wie das auch weitergeht gegenüber Mitbewerbern und so. Das finde ich total spannend. Mal ganz eine blöde Frage, Charlie. Entschuldigung, vielleicht ist die ja dämlich, aber kann ich Print auch machen in Figma?
Leider noch nicht.
Nicht, gell? Es ist nicht gedacht dafür.
Normalerweise könntest du Print schon machen. Das Problem ist halt nur, du hast die Farbseparation nicht, wie jetzt in InDesign. Also du kannst nicht mit diesem klassischen CMYK-Farbbereich arbeiten.
Okay.
Die Exportmöglichkeiten in Richtung PDF und so, das funktioniert noch
aber
nicht.
Aber dann war es der Hammer, findest du nicht?
Also dann
wäre es Figma Print, das ist ja sowas von intuitiv. Also ich würde mich da gleich, der Gedanke, der fühlt sich wohl. Also
ja, du sagst es, allein schon die Tatsache, dass ich Abstände in Figma viel besser steuern kann als in InDesign. In InDesign kann ich Abstände ja überhaupt nicht irgendwie intuitiv steuern.
Ach so, ja, du meinst jetzt mehrere Objekte und so weiter.
Genau,
ja.
Genau. Oder Textstile und so weiter, Farbstile. Also in InDesign finde ich das absolute Katastrophe. Das ist ja Wahnsinn, wie das zusammenhängt.
Ja, behäbig, immer noch so. Ja, da wo man sich mal was wünschen würde, dass sich was tut, eben ein bisschen aus diesen behäbigen, diesen Zähnen rauszukommen. Da passiert nichts, gell? Ja. Aber KI-Dreck integrieren, ja. Also das ist... Ach.
Ja, aber du sagst es, wenn Figma die Print-Möglichkeiten hätte, also wäre sofort, glaube ich, hätte sogar Affinity und so weiter überholt und Adobe.
Stimmt.
Also wenn man sieht, was Figma mit Konkurrenten wie Adobe XD, Sketch und so weiter gemacht hat, also Agentur nach Agentur, die jetzt komplett zu 100% auf Figma umgestellt hat. Also auch wir tatsächlich haben jetzt komplett auf Figma umgestellt.
Echt, oder? Cool.
Sketch ist in der, wie sagt man, ist komplett verschwunden. Also wirklich wird nicht mehr genutzt tatsächlich. Und sogar in Vision hat Figma abgelöst.
Andersrum, ja, genau. So.
Also wir haben jetzt komplett auf Sketch verzichtet, werden jetzt auch auf InVision komplett verzichten, was die das Prototyping-Präsentation angeht, weil sich einfach alles, wirklich alles in Figma abdeckt.
Ist eigentlich Figma teuer preislich?
Es ist nicht teuer. Ich würde sagen, es ist das Geld auf jeden Fall wert. Das Einzige, was noch ein bisschen tricky ist, ist halt die Nutzer- oder Teamsteuerung. Die Gefahr, die in Figma momentan noch besteht, ist, dass du Leute, die du in deinen Teambereich einladest, sehr schnell mit auf der Abrechnung erscheinen können, weil sie als Teammitglied gewertet werden.
Ach so, okay.
Das ist gerade noch ein bisschen undurchsichtig bei Figma. Da könnte man sich wünschen, dass das noch ein wenig transparenter kommuniziert wird. Aber so an sich, also für einen selbst.
Ich bin gerade auf der Seite 12 Euro pro Editor pro Monat, also bitte.
Ja. Also für diesen Funktionsumfang ist Figma unschlagbar, was preislich angeht. Ja. Ich kann mir aber zu 100% vorstellen, dass das noch ein bisschen in die Höhe geht. Ja, muss auch irgendwann, weil so wie es mit jedem Programm ist. FigJam, also diese Whiteboard-Lösung, die auch mega genial ist, die gibt es, glaube ich, aber auch extra, also die ist extra zu zahlen, soweit ich weiß.
Ja, stimmt. Die ist nur zum Präsentieren, oder was macht dieses FigJam?
Also FigJam ist so wie Milanote, also ein Whiteboard-Tool, wo du Ideen konzipieren kannst. Du hast halt den Vorteil, du bist innerhalb des Figma-Universums und kannst halt da auch zwischen dem Figma-Arbeitsbereich und FigJam so die Screens auch austauschen und so, das ist ganz cool.
Ja gut, 3 bis 5 Dollar pro Monat, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, also allen im Softwarebereich ist echt spannend, gell?
Ja.
Alibi-Features versus echte Workflow-Verbesserung.
Bis hin zu, ich muss da leider noch mal ein bisschen auf Adobe eingehen, bis hin zu einem neuen Adobe Premiere Update, wo sich dann Premiere gar nicht öffnet.
So. Das ist das Update, was? Tolles genau. Feature und so. Weißt du, du hast deine 4-Tage-Woche, tolles Feature.
Ja, aber so zusammengefasst betrachtet, glaube ich, kann man sagen, es ist gar nicht verkehrt, wenn man sich an altbewährtem so ein bisschen festklammert, weil einfach die Erfahrung auch gezeigt hat, das Neueste ist nicht immer automatisch per se besser. Und in vielen Fällen ist es auch leider so, dass es einen zurückwirft und einen langsamer macht, obwohl damit geworben wird, dass es einen schneller macht.
Absolut.
Aber tatsächlich bewirkt es das Gegenteil.
Ja, und oft ist es mir so, dass ich finde doch die ganzen Schnörkeleien durch die technischen Features viel zu viel auf dem Display und so weiter. Und das ist ja so subtil und deswegen ist es so gefährlich. Nimm dir, das ist, wie ich in der letzten Folge beschrieben hatte, als ich in ClickUp meine Tasks organisiert habe und dann vergessen hatte, was ich eigentlich wollte. Weil es so umfangreich und von lauter Klick, 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 ich wusste gar nicht mehr, was ich jetzt explizit tun wollte. Und so ist es ja oft bei Kameras oder auch Software, gell? Man verliert so schnell den Fokus. Und man darf nicht vergessen, der Fokus ist ja sowohl jetzt mit Software meistens der gleiche oder mit Musikgeräten, mit Kameras. Ich will was außergewöhnlich Tolles, Gestalterisches vollziehen. Und wenn ich da gestört werde von irgendwelchen Features oder Ablenkung erfahre, dann glaube ich, ist das ganz schlecht, also ganz schlecht.
Das stimmt.
Hey, welche Themen beschäftigen dich persönlich? Wem würdest du gerne einmal beim Reden zuhören? Lass es uns wissen. Schreib uns einfach eine Nachricht auf projektabhängig.de oder kontaktiere uns auf Instagram.
Jordi, was gibt's deiner Meinung nach noch für Bereiche? Also Musik ist, finde ich, definitiv so ein klarer Bereich, wo das echt so ist, dass mehr Features oder mehr Technik gar nicht mehr bringt. Also gar nicht. Klar, in der Kameratechnik, im Videobereich ist es genauso. Ja gut, im Videobereich ist es vielleicht natürlich, ich finde, deutlich hilfreicher wie im Fotobereich. Also im Fotobereich verliert man sie oft mal in Spielereien, aber im Videobereich sind technische Features, sorgen durchaus für mehr Stabilität, für mehr Qualität und so weiter. Das, glaube ich, könnte man schon unterscheiden.
Ja, wenn ich so überlege, eigentlich
Autos? Ist doch eigentlich spannend, oder?
Ja. Ja, im Grunde genommen lässt sich es auf jedes Produktsegment anwenden.
Gell? Absolut.
Also selbst im Radsport. Ich bin ja leidenschaftlicher Rennradfahrer und bekomme jetzt dann mittlerweile sogar mein drittes Rad schon. aber ja, auch da merkst du so.
Hast du dann da immer mehr technische Features?
Ja, klar. Also die schon. So Schaltungen und so weiter, Schaltgruppen, die immer digitaler werden. Schaltgruppen, die sich mittlerweile jetzt auch mit Smartphone steuern und einstellen lassen.
Echt jetzt?
Ja, das ist Wahnsinn.
Du schaltest digital? Nee.
Nee, also schalten nicht, aber du kannst es halt vernetzen und du kannst halt, also davor hast halt mit diesen mechanischen Schaltgruppen, wenn jetzt zum Beispiel hinten hat es nicht gescheit geschalten, ist die Kette ist irgendwie nur langsam aufs nächste Ritzel gesprungen, dann hast halt hinten an der Schraube gedreht, so, damit die Spannung erhöht wird, und dann hast die Schaltung so eingestellt und jetzt geht es halt komplett elektronisch. Okay. Dass du das mit dem Smartphone einstellst.
Hätte jetzt nicht geklappt.
So die Krass. Position vom Schaltwerk hinten. Ja, und solche Geschichten. Also, dass du zum Beispiel dann auch mit dem Fahrradcomputer, den du vorne am Lenker hast, deinen momentanen Gang einsehen kannst, indem quasi der Fahrradcomputer mit der Schaltgruppe verbunden ist und solche Geschichten. Mhm. Also da gibt es ganz viel. Oder dass du halt, dass sich zum Beispiel die Schaltung synchronisiert. Also wenn du quasi hinten in den höheren Gang schaltest, dass das Schaltwerk dann merkt, irgendwann ist die Kette verstellt, weil du vorne ja auch zwei Kettenblätter hast. Und irgendwann ist halt die Kette versetzt, so. Und das ist ja nicht gesund, weil die Kette dann einfach höheren Verschleiß hat.
Okay.
Und dann merkt das Schaltwerk das und schaltet auch vorne automatisch auf das nächste Kettenblatt. Wenn es merkt, hinten geht's mehr in den höheren Gang, um einfach die Kette zu schonen. Also so intelligente Funktionen sind auch teilweise drin.
Also geht auch in die Richtung Schalten mit Wimpernschlag.
Richtig.
Und findest du es gut? Findest du es besser? Ja. Oder?
Das ist wahnsinnig praktisch natürlich, okay. Weil du musst nicht mehr selbst daran denken, wie schalte ich jetzt, damit ich die Kette schone und damit ich auch richtig den Berg hochkomme, sondern du schaltest halt einfach und das System macht das für dich, also jetzt, denkt für dich quasi.
Jetzt könnte man auch gleich wieder sagen, gell, als mein Kollege letztens gesagt hat, ja, aber was bist dann noch du beim Fotografieren? Bist dann du noch der... Wenn du quasi eh nicht mehr denken musst, könnte man jetzt auch so kritisch hinterfragen, fahrst du dann noch taktisch Rad oder musst ja immer weniger erledigen?
Absolut. Also beim Radlfahren ist es heute wesentlich unspektakulärer, weil du bist immer noch derjenige, der die treibende Kraft ist. Mhm. So, und selbst wenn das Bike per Gedanken schaltet, oder
wenn das Bike... Ist kein Mofa.
Genau, also selbst wenn das Bike eine Steigung erkennen könnte und auf Basis der Steigung schalten würde, du musst immer noch treten.
Aber
also,
es wäre fast der Autoaugenfokus, findest du nicht? Wie die Parallele zum Fotografieren, das wäre fast der Auto-Augenfokus. Klar, du musst immer nur abdrücken, du musst das Framing machen, du musst den Moment erwischen, wann du drückst. Mhm. Aber es ist ziemlich ähnlich, finde ich.
Ja, aber es sind für mich Äpfel und Birnen tatsächlich. Ja. Weil das eine ist mit kreativen Gedankengängen oder auch mit kreativen Konzepten verbunden. Und da ist es halt so, dass die Technik teilweise auch die Kreativität übernimmt. Das haben wir ja jetzt dann als Thema in einem der nächsten Folgen mal.
Mhm. Ich kenne mich vielleicht aber auch nicht aus, was das Radfahren betrifft, aber gehe ich falsch in der Annahme, dass jetzt so eine Bergetappe oder so, dass es ja dazu gehört, wie löse ich diesen Parcours, wie schalte ich? Gehört das nicht auch zur Cleverness eines Fahrers? Oder eigentlich nicht?
Eigentlich nicht.
Ach so, okay. Ah, okay, dann nee, war ich doch falsch. Ja,
also der Fahrer selbst ist die Strategie.
Aber Schalten ist jetzt nicht eine Technik, wo einer besser ist oder schlechter?
Nein. Ah, okay. Gut. Auf keinen Fall. So als Otto-Normal-Radler, sage ich jetzt einmal, macht es von Haus aus keinen Unterschied. Mhm. Bei den Profisportlern ist es auch so, jeder schaltet genau gleich, weil jeder weiß, wann man schalten muss,
wie ich
man
dachte, schalten muss. Ich dachte, das ist wirklich ein taktischer dass man sich da einen Vorsprung erarbeiten kann, wenn man
gar nicht.
Ein gewitzter Schalter ist.
Nee, tatsächlich gar nicht, weil das Schalten ist an sich, also der Vorgang an sich ist so simpel, dass das jeder Profi gleich macht.
Okay.
Nur auf was es halt wirklich ankommt, ist die körperliche Fitness.
Ja, dann sind es
Äpfel. Und das Mentale natürlich. Ja. Also das Mentale ist ausschlaggebend dafür. Deswegen kann man es tatsächlich nicht vergleichen.
Okay, ja.
Aber ja, von der Technik gesehen her, klar, es ist natürlich auch so, du hast wesentlich komplexere Umgangsformen bei der Wartung, wenn du elektronische Schaltungen hast.
Klar.
Da hörst auch ganz viele Stimmen, die sagen, boah, ich setze nach wie vor auf die mechanische Schaltung, weil da weiß ich, wo ich schrauben muss. Da weiß ich, wenn irgendwas nicht gescheit funktioniert, dann weiß ich, wo ich hin muss. Ich habe einen physischen Schaltzug, der durch den Rahmen läuft und den kann ich anfassen. Da weiß ich, wo die Problemstellen sind. Bei der elektronischen weiß ich es nicht. Da muss ich die Software bemühen. Also da ist in vielen Stellen das gleiche Thema. Dass sich Leute nach dem einfachen sehnen, das sich halt bewährt hat, dass man durchschauen kann, dass man einfach leicht im Blick hat. Und das andere Lager, die halt sagen, nee, ich will mich um das ganze Mechanische eigentlich nicht mehr kümmern müssen. Mhm. Ich genieße das Elektronische, weil dann kann ich mich auf ganz andere Sachen fokussieren.
Ja, es gibt einfach manche Bereiche, jetzt fällt es mir gerade ein, so ein Mikrofon ist auch so ein Thema, gell, finde ich. Wir haben es ja selber auch schon erlebt, gell, in Hinsicht Podcast, so die USB-Mikrofone mit Mords Software-Features, um wirklich die Mikrofone zu verändern mit der Software versus zig Jahrzehnte alte Mikrofone, die unschlagbar sind, wie Neumann und Konsorten. Ich kann mir überhaupt nie vorstellen, dass solche Mikrofone je abstinken oder vom Markt verschwinden, weil die sind unerreichbar, also auch qualitativ. Und da zum Beispiel finde ich im Mikrofonbereich macht die Technik relativ wenig kann sage ich mir dem Renommierten relativ wenig das Wasser reichen. Ich finde es schon spannend, gell, dass da die wirklich Bereiche gibt, wo die mehr Einzug kriegen und manche, wo gar nicht so viel gepunktet wird.
Ja, und gerade bei Mikrofone oder so, da tut sich auch wesentlich langsamer etwas in der Entwicklung, oder kann das sein? Weil, also ich habe das jetzt gar nicht im Blick, wie oft da von der Technologie her wirklich neu entwickelt wird oder neu aktualisiert wird, weil so ein SM7B zum Beispiel, das gibt es ja schon, wie lang? Also das hatte schon Michael Jackson für seine Aufnahmen verwendet, deswegen glaube ich, ist es ja als Jackson-Mikrofon.
Genau.
Und heutzutage die Livestreamer auf Twitch, die Gamer-Brigade und YouTuber und so weiter, die nutzen alle das SM7B, weil es das beste Mikro für Streamen ist.
Ja.
Wir nutzen das fürs Podcasten und so. Also gefühlt entwickelt sich das auch nicht weiter, muss es auch nicht, weil es halt so perfektioniert ist schon.
Ich sehe es auch im Studio, Gesangsbereich und so eben, gell, da gibt es auch die etablierten Mikrofone, die richtig, richtig Asche kosten, also richtig. Und da hat sich auch nicht viel verändert. Und ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass es revolutionäre neue Marken gibt, die die alten da verdrängen oder mit denen allein schon konkurrieren.
Ja, ist interessant. Da sieht man erst einmal diesen krassen Unterschied. So Mikrofone und ja, Software eigentlich auch. Gut, man kann das vielleicht auch nicht jetzt direkt vergleichen, so, weil Software auch ja immer was Unabgeschlossenes ist ganz klar.
Ja.
Aber trotzdem, wenn ich da so an Platzhirsche denke, wie Adobe eben, die könnten eigentlich von ihrer Erfahrung her, von ihrem Standing, könnten die eine Position wie Shure oder so haben. Aber trotzdem gibt es so viele Mitbewerber, die Probleme so viel besser lösen.
Genau.
Als Adobe, weil da vielleicht auch der Fokus ganz anders in ganz andere Richtungen geht und weil man sich da vielleicht auch nicht gut genug bemüht, diese Probleme wirklich nachhaltig zu lösen.
Ja. Über Adobe merkst, könnte man immer wieder reden, immer wieder.
Ja, leider.
Ja.
Es ist wirklich so.
Charlie, was meinst du, Fazit? Stillstand durch Technik.
Ja,
ich glaube
nicht jeden Trend mitmachen gleich.
Ja, genau.
Oder und zumindest mit kritischem Auge beobachten, wie es sich etabliert.
Und nie, und ich glaube, das Wichtigste ist doch, wo man sagen kann, niemals vergessen, tu die Dinge, bevor es wer anders macht. Also ja nicht durch Technik so ablenken lassen. Und es ist passiert, also Leute, die die viel Umgang mit Technik haben, die wissen das. Das passiert sehr schnell, dass Technik ablenkt und ich glaube, das sollte man ja nicht zulassen, sich von Features treiben lassen, sondern immer den Fokus nicht verlieren und immer dabei bleiben, was man eigentlich tun will, gell?
Absolut. Vor allem, es fängt auch bei einem selber schon an, dass man sich auch immer im Klaren ist, was möchte man? So wie schaut der eigene Workflow aus? Und ja, dann immer einfach grundlegend analysieren, macht es meinen Workflow besser oder ist es vielleicht doch nur Spielerei,
genau,
auf die ich vielleicht sogar gar nicht angewiesen bin?
Genau.
Und wenn man das mal klar vor Augen hat, dann lässt man sich auch nicht so schnell einlullen von neuen Features und neuen Versionen.
Spannendes Thema.
Man kann immer wieder drüber diskutieren.
Ja. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, Charlie.
Danke,
wir hören uns demnächst wieder, würde ich sagen.
Alles klar. Bis dann, Michi. Servus.
Ciao.